Wir sind zurück aus Monaco. Der 8. Grand Prix in dieser Saison liegt hinter uns. Schmiddi, Lando Norris hat gewonnen, aber das ganz große Thema ist das Theater um Monte Carlo. Ist die Strecke noch zeitgemäß für die Formel 1?
Ja, also mein zeitgemäß, da könnte man sagen, natürlich nicht, denn es fahren Autos mit 1000 PS auf einer Go-Kart-Strecke. Aber genau das ist ja der Reiz von Monte Carlo. Und deswegen würde ich sagen, Monte Carlo muss bleiben. Es ist eine Traditionsstrecke, es ist eine andere Rennstrecke, eine andere Herausforderung. Stell dir vor, wir hätten nur Bahrain und Abu Dhabi, wie langweilig wäre das? Die Leute regen sich auf, wir haben ein Rennen, überholt keiner. Dafür ist die Supershow am Samstag. Also das Qualifying ist wirklich das Highlight des Wochenendes. Da spricht nichts dagegen. Es gibt auch andere Sportarten, wo es so ein außergewöhnliches Rennen gibt. Nehmen wir die Isle of Man. Da gibt es keinen Massenstart. Die starten im Abstand von ein paar Sekunden. Das heißt, für den Zuschauer draußen auf der Strecke ist es ja auch nicht so einfach zu sehen, wer führt da, wer ist da wo, weil er ja immer die Startzeit mit einrechnen muss. Das war früher übrigens bei der Targa Florio ja auch so. Es ist eine andere Herausforderung und deswegen hat sie seine Berechtigung. Und wenn man sieht, wie viele Leute dort unten waren, die Tribünen waren knallvoll, die Balkone waren voll, der Hafen, da konnte man nur noch mit einer Jolle wenden. So viele Boote habe ich noch nie gesehen. Deswegen hat dieses Rennen seine Berechtigung. Es ist eben anders und das muss man akzeptieren. Man kann nicht erwarten, dass es da 50 Überholmanöver gibt.
Das ist genau meine Meinung, die teile ich mit dir. Wir sind ja aber auch ein bisschen in den Sport auch verliebt, weil wir die Historie schätzen und das von früher auch noch viel reinspielt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Kritiker, die sagen, der Sport ist ein Event. Kannst du die verstehen, die sagen, ich gucke mir nicht, 1 Stunde 40 war jetzt das Rennen, das an und die fahren alle quasi an der Perlenkette aufgezogen?
Ja, also ich meine, wer es nicht anschauen will, der braucht den Fernseher erst gar nicht aufdrehen. Das ist also relativ einfach. Ich meine, die Spannung bei Monte Carlo entsteht ja immer im Kopf. Sie entstand in diesem Jahr durch diese Regel, die mir nicht gefallen hat, da können wir später drüber reden. Die war ja schon vorher da. Was haben wir uns alles für Szenarien ausgemalt, die dann nicht gekommen sind, aber trotzdem, also da war ja schon eine gewisse Spannung da. Und wenn ich jetzt dieses Rennen mir anschaue und ein bisschen lesen kann, dann muss ich sagen, die Spannung zum Schluss war, gibt's noch eine rote Flagge. Weil wenn die kommt, gewinnt der Verstappen. Also es ist schon Spannung da, die ist halt eine andere als die, die es auf einer normalen Rennstrecke gibt. Ich meine, die ersten vier, die waren ja relativ eng zusammen, also solange Verstappen noch geführt hat und der wollte ja dann die anderen drei aufschließen lassen. Da entsteht natürlich auch eine gewisse Spannung, dass man sagt, ja, vielleicht verbremst sich ja doch mal einer in der Schikane und dann schafft es der Piastri am Leclerc vorbei oder Leclerc am Norris. Und Leclerc hat ja nach dem Rennen gesagt, er hatte schon den Plan noch anzugreifen und er hatte sich zwei Kurven ausgedacht. Die Löws und die Rascasse. Löws gab es ja schon hin und wieder mal Überholmanöver. Da kann man einen überraschen, wenn der vorne schläft, dass man innen reinfährt. In Rascasse hat es, glaube ich, einer der Formel-2-Piloten gezeigt, Goethe war es, glaube ich sogar, war mit Kontakt, gab auch eine Strafe, aber trotzdem. Und er hat gesagt, ich habe es wirklich dreimal, war ich nahe dran, aber es hat gerade nicht gereicht, weil Norris hat dann plötzlich gemerkt, der will angreifen. Das ist das nächste Problem. Also es gibt zwei Probleme. Die Autos sind zu lang, zu breit. Die Autos sind natürlich auch zu schnell. Wir müssen uns vor Augen halten, das war die erste Runde unter 1,10, die Lando Norris gefahren ist. Das ist ein Schnitt von fast 172 km/h. 1975, vor 50 Jahren, auf fast der identischen Strecke, die war, glaube ich, sogar 50 Meter noch kürzer, ist Niki Lauda eine Zeit von 1,26,4 gefahren. Das heißt, das sind 16 Sekunden, über 16 Sekunden langsamer. Das ist Fortschritt. Aber dann ist auch klar, dass das Überholen schwieriger wird. Wie gesagt, Autos größer, schneller. Man bremst später. Und dann die Piloten, das ist das Nächste. Die sind einfach so gut. Man sieht ja in diesen kleinen Formeln, da gab es ja Kleinholz en masse. Die wurden dauernd abgebrochen, wurden auch gar nicht zu Ende gefahren, weder Porsche noch Formel 2. Die Formel 1, da sind die zu diszipliniert, die sind zu gut.
Das sind halt die besten Fahrer der Welt, das muss man einfach so sagen. Einer der besten Fahrer der Welt, das ist auch Lando Norris, du hast das gerade schon angesprochen. Vor dem Wochenende, es wird ja viel über Piastri gegen Verstappen im WM-Kampf gesprochen. Lando Norris, der war ja schon Zweiter, hatte letztes Mal auch in Imola durch ein bisschen eine glücklichere Strategie Punkte gut gemacht auf Oscar Piastri. Und jetzt an diesem Wochenende hatte man ja zuerst den Eindruck, es geht nur um Charles Leclerc. Wir kommen später noch zu Ferrari, wenn es um die Pole Position und damit auch dann den Rennsieg geht. Aber dann Lando Norris, der war von Anfang an schnell unterwegs, hat auch Andreas Della gesagt. Und diese Runde so hinzubekommen, da kommen wir dann wieder zu deinem Punkt. Monaco lebt vom Qualifying. das hinzubekommen, das war schon eine außergewöhnliche Leistung auch von ihm.
Ja. Ich hatte ja so das Gefühl, die McLaren, die bluffen so ein bisschen, weil in den ersten drei Trainings, die waren zwar immer vorne mit dabei, aber sie sahen gar nicht mal so aus wie der Kandidat für die Pole Position. Wir hätten also eher auf Leclerc und auf vielleicht sogar auf Verstappen getippt, der mal gut, mal schlecht war, je nach Training, je nach Setup. Aber die McLaren, die schwammen da immer so vorne mit, aber dann im Qualifying, man merkt ja schon ab dem Q1, McLaren ist da und vor allem Norris. Und er hatte ein sauberes Training. Er hatte keine Ausrutscher, er hatte keine Fehler. Er war konstant schnell, während Piastri mal richtig schnell mal war. Dann hat er auch diesen einen Ausrutscher gehabt, wo er sich den Frontflügel beschädigt hat. Und bei Piastri, das merkt man dann, wenn man dann aus dem Rhythmus gerät. Und Monaco ist das Wichtigste, ist der Rhythmus und das Vertrauen ins Auto. Dann hat man da dieses Problem, schleppt man das ganze Wochenende mit. Und Norris hat das klasse gemacht. Und dann ist er natürlich von der Pole Position aus, das ist ja die halbe, mehr als die halbe Miete. Er war einmal noch in Gefahr beim Start. Da musste er dann also richtig hart in die Eisen, später bremsen, als er es eigentlich wollte. Er kam nicht so gut weg wie Leclerc. Und dann hat er natürlich vorne dieses Rennen verwaltet. Und die größte Gefahr bestand eben in vielleicht dieser Zwei-Stopp-Regel, die vielleicht irgendetwas hervorruft, an was man nicht gedacht hat. Und da hat er eben Glück. Im Endeffekt, seien wir ehrlich, war das Rennen kein anderes als im letzten Jahr. Mit der einen Ausnahme, dass natürlich dieses Szenario vom letzten Jahr, früh rote Flagge, alle kommen rein, alle dürfen Reifen wechseln und dann fährt man halt hintereinander her bis zum Schluss. Das war nicht da. Also es gab eben schon noch, man musste diese zwei Reifenwechsel irgendwie unterbringen. In Rennzeit, also im Renntempo im Fall von McLaren. Und da hätte es sicher was schief gehen können. Und McLaren war ja so ein bisschen in der Zwickmühle. Das hat auch Andrea Stella erklärt. Es war ja so, die größte Gefahr für Norris war natürlich diese rote Flagge zum Schluss, auf die Verstappen gesetzt hat. Und wir haben ja Andrea Stella gefragt, warum habt ihr euch dagegen nicht abgesichert? Lasst den einen draußen vor Verstappen für den Fall, dass es doch noch passiert. Er sagt, der ging nicht. Das Problem war, Charles Leclerc war früher an der Box und er drohte da ins Boxenstoppfenster reinzufahren. Dann hätte ihn Leclerc, wenn ihm die rote Flagge nicht kommt, überholt mit dem Undercut. Also sie waren da schon ein bisschen an der Kante und konnten eben auf dieses eine Szenario nicht reagieren. Das mussten sie schlucken und mussten beten, dass es nicht passiert.
Ja, sozusagen eine Variable konnte man nicht lösen. In dem Fall war es Verstappen. Da machen wir dann einfach kurz den Sprung, bevor wir zu Ferrari kommen, weil da gibt es ja auch noch ein anderes Thema. Da war ja auch wieder was mit Lewis Hamilton und seinem Renningenieur. Aber dann springen wir doch mal zu der Zwei-Stopp-Taktik oder die Zwei-Stopps, die Pflicht waren das erste Mal. Max Verstappen, der ist auf dem harten Reifen losgefahren. Und Christian Horner hat dann auch zu uns nach dem Rennen gesagt, wir haben von Anfang an gezockt. Was hat er damit gemeint?
Sie haben insofern gezockt, weil sie wussten, vom Platz 4 kommt man eigentlich nicht nach vorne. Wie gesagt, auch Max Verstappen kann ich überholen auf dieser Rennstrecke. Man ist da fest betoniert auf diesem Platz, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Also hatte man sich mehrere Szenarien überlegt. Und ein Szenario war ja ein frühes Safety Car oder eine frühe rote Flagge. Und das andere, also die Extremszenarien. Und das andere, das Ganze auch ganz zum Schluss des Rennens. Man hat sich dann für ganz zum Schluss des Rennens entschieden, weil man nicht sicher sein konnte, was passiert, wenn, jetzt sagen wir mal, dritte Runde Abbruch ist oder rote Flagge oder Safety Car. Kommen da wirklich dann alle rein? Man weiß ja nicht, was die anderen tun. Hinten raus, wenn man sich das von hinten raus aufhebt, da kann man fast sicher sein, dass man da vielleicht relativ alleine ist. Eben weil die anderen, die dann wirklich vor einem um Plätze fahren, eben auf Undercuts und so reagieren müssen. Wenn man voll auf die Karte setzt, hinten raus gibt es noch meine rote Flagge, ich behalte meine Track Position, kann umsonst Reifen wechseln, dann schaue ich einfach, dass ich so lang wie möglich fahre mit den harten Reifen und bin dann logischerweise irgendwann mal in Führung, weil die anderen dann alle ihre normalen Boxenstopps machen und dann setze ich eben auf diese rote Flagge. Das war eben der Ansatz von Red Bull und es war eigentlich klar mit dem Start oder mit der Wahl des Startreifens, was Red Bull vorhatte. Weil wenn er auf dem Soft startet, dann hätte er wahrscheinlich auf eine frühe Unterbrechung oder irgendein frühes Chaos gehofft. So mit dem harten Reifen war ja logisch. Wenn da in der dritten Runde ein Safety Car gekommen wäre, wäre der Verstappen nicht reingekommen. Er konnte es sich gar nicht leisten. Er hatte nämlich nur noch einen harten Reifen, einen Medium Reifen und vier gebrauchte Soft. Er musste einmal auf dem Soft fahren. Das kann er kann den harten Reifen da quasi nicht verschenken irgendwie mit dem frühen Safety Car. Also war ganz klar, was der macht. Insofern war er schon für die anderen leicht auszurechnen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er war der Einzige, der es sich leisten konnte, auf eine späte Unterbrechung zu hoffen.
Max Verstappen, der war dann auch am Ende so langsam, bis er dann in Runde 77 dann seinen letzten Stopp absolviert hat, weil dann hat auch Red Bull gesehen, da wird es keine rote Flagge mehr geben. Er war so langsam und trotzdem konnten die anderen nicht ihn überholen. Also Lando Norris ist aufgelaufen und dadurch auch Charles Leclerc. Das war die einzige, sagen wir mal ehrlich, brenzligere Situation für Lando Norris. Als Verstappen dann weg war, konnte er sofort wieder die Lücke aufmachen. Max Verstappen hat nach dem Rennen so ein bisschen lakonisch gesagt, ja, wir könnten, das ist wie Mario Kart, wir müssen hier Bananen werfen, dass einer ausrutscht. Christian Horner, der hat dann auch davon gesprochen, um nochmal kurz die Brücke zu Monaco zu machen, vielleicht müsste man darüber nachdenken, das Layout zu verändern, damit sich etwas ändert. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Zwei-Stopp-Regel, die hat ja eigentlich nochmal für eine andere Art der Bummelei gesorgt, vielleicht nicht an der Spitze. Letztes Jahr hat Leclerc an der Spitze langsam gemacht, aber vor allem im Mittelfeld. Der wurde ja wirklich so sukzessive langsam gefahren und es war ja relativ schnell klar, was vor allem Toro Rosso davor hatte.
Ja, nochmal ganz zurück zu dieser generellen Frage. Also ich bin da der Meinung von Max Verstappen, ob man jetzt da 1, 2 oder 10 Boxenstopps macht, es wird in der Regel immer ähnlich sein. Man kann ja trotzdem nicht überholen. Ja. Und je mehr Boxenstopps man einbaut, umso weniger leiden die Reifen dazwischen. Das heißt, also die Reifen sind dann auch noch alle gleich, also von der Qualität her. Also das kann man vergessen. Ich bin sowieso kein Fan von diesen ganzen künstlichen Sachen. Man sollte Rennsport laufen lassen, ohne dann die Zuschauer zu sehr mit der Sonderregel dort. Und dann zum Schluss haben wir für 24 Rennen haben wir 24 Sonderregeln, nur um da irgendwie Spannung künstlich zu erzeugen. Der Sport muss von sich aus selbst Spannung oder Aufregung und Überraschung bieten und nicht durch irgendwelche künstlichen Regeln. Also ich bin auch der Meinung von Christian Horner, es geht eigentlich fast nur übers Layout. Oder wie Andreas Seller sagt, kleinere, leichtere Autos, dann geht es vielleicht wieder. Muss man mal abwarten. Ich meine, die nächstes Jahr sind vielleicht 2 Sekunden langsamer, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich meine, auch der Speed ist ja ein Problem. Die heizen da mit 290 aus dem Tunnel und der eine bremst vielleicht 2 Meter später als der andere. Das reicht natürlich nicht aus, in dieser Hafenschikane da vorbeizukommen. Also das ist ein schwieriges Problem, wenn man jetzt wirklich darauf setzt, die müssen überholen. Aber jetzt nochmal zu dieser Zwei-Stopp-Regel. Es war ja keine Zwei-Stopp-Regel, man musste 3 unterschiedliche Reifensätze fahren. Mhm. Damit war klar, man musste 2-mal stoppen. Das einzige Szenario, was dadurch ausgeschlossen war, war die Wiederholung des letzten Jahres. Eben eine frühe rote Flagge, dann wechseln alle gratis Reifen und dann fahren sie durch. Da war klar, es würde dann wenigstens noch einen anderen Boxenstopp geben. Aber ansonsten hat das im Prinzip nichts gebracht. Und dann müsste man schon die Regel insofern ändern, und das könnte man natürlich für alle Rennstrecken machen, und da wäre ich jetzt dafür, wenn es eine rote Flagge gibt, eine Unterbrechung, dürfen weder Reifen gewechselt werden, noch die Autos repariert werden. Also man kann die Autos dann reparieren, wenn es wieder losgeht, dann können sie in der Box dann anfangen zu schrauben, haben sie halt Pech gehabt. Man ist ja auch in einem normalen Rennen normalerweise draußen, wenn einem, keine Ahnung, der Frontflügel abbricht und man muss dann die Nase wechseln beim Boxenstopp. Also, und ich sehe auch keinen Grund, warum man da die Reifen wechseln soll. Dann hätten sie letztes Jahr auch nochmal alle rein müssen. Ja? Und das zum Beispiel könnte man machen. Also wie gesagt, die Rennstrecke ist eine Sache und dann die Autos wäre vielleicht eine andere Sache, aber jetzt nur die Autos wegen Monte Carlo zu ändern, wäre ja eigentlich auch blöd.
Ja, und bei 24 Rennen hat man ja auch irgendwie, kann man dann auch mal sagen, das eine Rennen, das steht so sticht so heraus, da kommt es dann halt mehr auf den Samstag an.
Ja. Noch ganz kurz, weil du Bummelei gesagt hast, was sich geändert hat, das war wirklich das Einzige. An der Spitze wurde richtig Tempo gemacht, weil man ja eigentlich Lücken haben wollte für den Fall aller Fälle. Und wenn man mal die reine Rennzeit vom letzten Jahr vergleicht, wir ziehen die ersten 2 Runden ab, also die erste, dann war ja die rote Flagge, dann sind sie ja nochmal mit dem Interim Safety Car in die Startaufstellung gefahren. Wenn man die sich anschaut und mit der diesjährigen vergleicht, trotz dieser VSC-Phase da am Anfang, dann war das diesjährige Rennen für den Sieger um 3 Minuten schneller. Das heißt also, die Durchschnittsgeschwindigkeit oder die Durchschnittsrundenzeit war 2 Sekunden pro Runde schneller als im letzten Jahr. Gebummelt wurde in der Mitte des Feldes und das natürlich aus gutem Grund. Da gab es Teamplay.
Genau. Liam Lawson, der war der Erste, der da schön quasi die Blockade gespielt hat. Warum hat er das gemacht?
Ja, Liam Lawson wollte halt den Weg frei blocken für Hatcher, der vor ihm gefahren ist. Er hat dann einfach die Lücke so groß gemacht, dass der Hatcher mit seinen Boxenstopps immer wieder reinfallen konnte und nicht nach hinten durchgereicht wurde. Das wäre ja das Problem gewesen. Wäre der Lawson ganz normal sein Tempo gefahren, wäre der Hatcher natürlich bei irgendeinem frühen Boxenstopp hinter diesen ganzen Rattenschwanz gefallen und wäre nicht nach vorne gekommen. Das war ja auch dieses Dilemma der anderen. Eigentlich hätte es, man brauchte 2 Autos, die ungefähr in der Nähe im Feld sind, das ist klar, es geht nicht, wenn man einen vorne hat und einen ganz hinten und sie mussten die gleichen Gegner haben, also die Teamkollegen, sonst bringt es nichts. McLaren hätte es vielleicht spielen können, aber da Piastri gleich gesagt, ich will das Rennen auch gewinnen, ich will hier nicht da rumbummeln, um dem Norris da 20 Sekunden oder 22 Sekunden Platz zu schaffen, damit er nach dem Boxenstopp wieder in dieses Loch da reinfällt. Aber die Ersten, die es eigentlich spielen konnten, war Toro Rosso, weil die waren am weitesten vorne. Und Williams musste warten, bis Toro Rosso dieses Spiel ausgespielt hatte. Sie konnten nicht das gleichzeitig tun. Das musste erst aussortiert werden vorne, weil sonst hätte die Williams-Taktik auch nicht funktioniert. Und das Dilemma war dann für Mercedes, die waren ja nochmal hinter Williams, die mussten auf Williams warten. Mercedes wurde ja ausgelacht. Die haben gesagt, ja. Hey, haben die irgendwie die Regel verpeilt oder haben die was vergessen? Die fahren bis zur 62. Runde, war da kein einziger Boxenstopp zu sehen. Es ging nicht. Es hätte ihnen gar nichts gebracht, weil sie waren ja 14. oder 15. oder irgendwas da im Feld. Die wären das geblieben. Sie konnten nicht nach vorne. Die haben ja auch, der Hatscher ist ja nicht nach vorne gekommen, er hat nur den Platz gesichert.
Ja.
Und der Lawson eigentlich seinen auch. Bei Williams war das Gleiche. Die haben die Plätze 9 und 10 gesichert. Sie sind nicht nach vorne gekommen durch den Trick, aber sie sind wenigstens in den Punkten geblieben. Also Mercedes wäre aus dieser Nummer nicht rausgekommen, auch wenn sie das irgendwann vorher probiert hätten.
Und George Russell ist dann trotzdem irgendwann der Geduldsfaden gerissen. Das war mit so die unterhaltsamste Szene des Rennens. Weil
da hat es Mercedes dann gespielt.
Genau, da haben sie es selber gemacht.
Genau, da hat der Antonelli natürlich die anderen geblockt, damit er da wieder reinfällt. Also die Durchfahrtsstrafe ist eigentlich komplett verpufft.
Ja.
Er ist aber trotzdem an dem Albon nicht vorbeigekommen. Ich habe Toto Wolff gefragt, hätte er das nicht mal früher machen können? Einfach an diesem Albon da in der Schikane geradeaus weiterfahren. Aber das hätte nichts gebracht, weil ja Antonelli nicht vor Albon war.
Genau,
der hätte sofort das Tempo wieder angezogen.
Der hätte dann angezogen. Liam Lawson, der hatte dann Glück, dass Williams quasi für ihn ihn freigeblockt hat, weil Hatcher war ja schon gesichert.
Genau.
Also für die, der wusste gar nicht, der hat ja dann auch einmal gefunkt, warum ist jetzt der Sainz, warum haben die getauscht bei Williams
genau.
Und Albon? Und dann hat ihm sein Renningenieur gesagt, ja, die blocken jetzt quasi hinten frei. Und dann konnte er auch locker in die Punkte fahren, weil Toro Rosso hätte ja quasi eher ihn geopfert, um diese gute Position von Hatcher zu sichern. Ein Fahrer, der ein bisschen nach vorne gekommen ist, das war Lewis Hamilton, ist von 7 gestartet. Für ihn gab es eine Strafe am Samstag. Wir haben schon in Monaco darüber gesprochen. Er hat Max Verstappen aufgehalten. Du hast gemeint, auf dieser Strecke plus 3 zu geben, bisschen harsch gewesen.
Ist hart gewesen, vor allem, weil er selber nicht schuld war. Also der Renningenieur hat dann gesagt, ja, nee, der hat dann doch wieder abgebrochen. Also zurück auf die Rennlinie. Also da konnte Hamilton eigentlich nichts dafür. Und da fand ich diese 3 Startplätze schon ziemlich heftig. Genauso eigentlich wie die 10 Startplätze für Behrmann. Da hätte man auch vielleicht Fingerspitzengefühl walten lassen können. Aber die Stewards wollen sich natürlich nicht mehr nachsagen lassen, dass sie da mal so und dann haben sie halt ihr Regelbuch und dann handeln sie strikt nach Regelbuch. Dann kann im Nachhinein keiner sagen, ja, aber bei dem, der ist euer Liebling, dem gibt er nur 2 Plätze und dem anderen, den könnt ihr nicht leiden, der kriegt dann gleich 5 oder so. Also insofern schützen sie sich natürlich ein bisschen mit diesen strikt nach Regelbuchentscheidungen.
Lewis Hamilton, er wäre von 4 gestartet, deswegen konnte Max Verstappen dann 4. werden statt 5. Von 7 auf 5 in der ersten Phase der Boxenstops. Er hat einen Overcut gemacht gegenüber Hatcher und Alonso. Jetzt könnte man davon sagen, ja, eigentlich noch das Maximum rausgeholt, auch mit seinem Renningenieur. Du hast ihn gerade angesprochen, der ihm da im Qualifying nicht die richtige Information gegeben hat zu dem Zeitpunkt, als Verstappen auf der schnellen Runde hoch zum Casino war. Ricardo Adami gab es auch im Rennen wieder ein bisschen Theater. Da hat Lewis Hamilton eine Frage gestellt, die wurde nicht in dem Sinne beantwortet, also auf die Frage wurde was anderes gesprochen. Wir waren dann auch danach noch bei Ferrari. Natürlich wurde Frederic Vasseur darauf angesprochen. Er hat dann gesagt, naja, wenn der Fahrer oben Richtung Casino fragt, dann müssen wir warten bis nach dem Tunnel, weil Monaco in den Kurven will man nicht angesprochen werden. Und dann ist noch der Tunnel. Mhm. Wir würden hier nicht am Kommandostand sitzen, schlafen und Bier trinken. Mhm. Trotzdem, diese Bindung zwischen Adami und Hamilton, das irgendwie ist da der Wurm drin?
Ja, irgendwie passt das nicht. Ich meine, der Hamilton hat natürlich seit Jahr und Tag mit Pete Bonington zusammengearbeitet. Für ihn ist das jetzt wahrscheinlich ein Kulturschock. Der hat natürlich einen anderen Stil, der Adami. Und mit seinem italienischen Englisch wirkt das auch manchmal noch ziemlich lustig. Ich finde, der Hamilton geht da zu hart mit ihm um.
Ja.
Und wie gesagt, im Training da hat er sich zu Recht beschwert. Das ist der Fehler des Renningenieurs. Das heißt, hätte er ihm sagen müssen, bleib dort, wo du bist und geh nicht wieder zurück auf die Ideallinie. Aber ansonsten im Rennen, ich meine, Hamilton war dann ja relativ weit weg von dieser Spitzengruppe, obwohl er am Anfang noch Sichtkontakt hatte, aber sein Problem, als der Spitzenpult dann überwunden musste, und das passierte ja mehrmals, eben weil er rumgebummelt wurde, die ersten drei oder vier, die kamen immer im Pulk an. Da wussten natürlich die Leute in dieser Gruppe, oh, jetzt kommen die und waren alle vorgewarnt. Der Hamilton kam so ein bisschen als einzelner Fahrer und da hat es dann halt gehakt und es hat wesentlich länger gedauert.
10 Sekunden.
10 Sekunden hat er da verloren. Also ja. Damit war der Zug abgefahren. Es sah natürlich für Hamilton unglücklich aus, dass er da mit so einem riesen Abstand ins Ziel kommt.
Da sind wir jetzt auch bei Ferrari. Charles Leclerc Zweiter geworden, bestes Saisonergebnis. Trotzdem enttäuscht. Wir hatten so ein bisschen geflunkert am Wochenende oder Spaß gemacht, weil als wir am Freitag bei Andreas Stella waren, als er eine Medienrunde gegeben hat, Show and Tell, hat er gesagt, Ferrari wird hier stark sein. Da haben wir uns erst so angeguckt, Ferrari, langsame Strecke, sie haben ja eigentlich ein Auto, das auf schnellen Kurven besser funktioniert.
Und sie haben ja selber nicht dran geglaubt. Ne?
Genau, sie haben, das wollte ich gerade sagen, Charles Leclerc, hat gesagt, naja, wird hier schwierig. Und Andreas Stella hat recht gehabt, da haben wir dann so im Spaß gesagt, weiß er eher, warum Ferrari schnell ist, als Ferrari selbst. Also irgendwie, man wird nicht schlau aus dem Team.
Nee, wird man nicht. Und ich glaube, sie waren auch ein bisschen in Erklärungsnot dann nach den drei Bestzeiten, in den drei freien Trainingssitzungen. Und man hat sich dann halt so erklärt, naja, es gibt eben nur langsame Kurven. Und dann kann man das Auto, das eben nicht so gut ist, eigentlich in den langsamen Kurven, dann wirklich speziell darauf abstimmen. Und diese eine Kurve da am Schwimmbad, die muss man halt vergessen. Da haben sie natürlich dann
gewonnen. Und so war es ja auch so. Aber sie waren trotzdem sehr schnell, hat Stella gesagt.
Trotzdem relativ schnell, ja. Es ist so, das Auto ist natürlich schlecht in langsamen Kurven, nicht weil das Auto irgendwie anders gebaut wäre. Der Ferrari von diesem Jahr muss relativ tief gefahren werden, auf einer normalen Rennstrecke, wo die Kurventypen, sagen wir mal, normal verteilt sind, nicht so extrem wie Monte Carlo. Und dann ist der Verlust in den langsamen Kurven, wenn Sie mit dieser Abstimmung fahren, größer als jetzt in Monaco in den schnellen. Und in Monaco ist es so, natürlich ist man da von der Bodenfreiheit ein bisschen höher, hat dann natürlich auch mehr mechanischen Grip. Das tut natürlich gut dem Ferrari gut in den langsamen Kurven. Und weil die Geschwindigkeiten niedriger sind, hat man dann, obwohl man ein bisschen weicher fährt, nicht das Problem mit dem Aufsetzen. Und das ist ja bei Ferrari das größte Problem. Sie wollen eigentlich tief fahren, also auf anderen Rennstrecken, können es aber nicht immer, weil eben die Gefahr besteht, dass das Auto zu stark aufsetzt, dass dann die Bodenplatte zu stark abgenutzt ist, was man ja in China gesehen hat zum Beispiel. Und das ist ihr Dilemma, aus dem kommen sie gerade nicht raus. In Monaco gibt es dieses Problem nicht. Deswegen, wie gesagt, volle Konzentration auf die langsamen Kurven. Vasseur hat mir dann noch gesagt, die langsamen Kurven hier sind anders als die langsamen Kurven woanders, weil sie eben noch langsamer sind. Das war sicher auch mit dem Grund. Und dann ist natürlich Leclerc ist eine Nummer in Monte Carlo, das muss man ganz klar sagen.
Ja, er ist ein absoluter Spezialist dort. Ja. Stadtkurse liegen ihm, hat er auch schon mal gesagt. Trotzdem auch die Performance von Hamilton, jetzt nehmen wir das Qualifying und die Strafe mal raus. Er war nicht so weit weg. Also Ferrari ist schon, auch wenn wir jetzt mal auf die WM-Tabelle schauen bei den Konstrukteuren, so weit sind sie gar nicht weg. Es sind nur 5 Punkte zu Platz 2, weil Red Bull bleibt ein Einmann-Team, Yuki Tsunoda hin und Liam Lawson her, das ist völlig wurscht. Ich glaube, wer da aktuell drin sitzt. Und Mercedes ist nämlich richtig abgefallen. Die hatten ja eigentlich einen guten Start. Also Ferrari, Platz 2, du bist ja da, du sagst, das ist absolut drin.
Für die Konstrukteurs-WM auf jeden Fall, ja. Jetzt müssen wir natürlich nochmal Barcelona abwarten. Die versprechen sich ja da wahnsinnig viel, können wir ja zum Schluss noch drüber reden. Aber wie du schon sagst, Red Bull wird ein Ein-Mann-Team bleiben, wenn der Tsunoda mal in die Punkte fährt und gut ist, ist er vielleicht mal 7. oder 8. irgend sowas. Aber nicht mehr. Und bei Mercedes, die haben gerade wieder ein Problem, da kratzen sich die Köpfe, wissen nicht recht, warum es so ist. Also es ist eigentlich nur seit 2 Rennen jetzt Imola. Das hat sicher was mit den ganz weichen Reifenmischungen zu tun. Und aus Angst, dass sie dann entweder den Vorderreifen oder den Hinterreifen überhitzen, müssen sie vom Setup her Kompromisse machen. Dann ist das Auto eben nicht so schnell, wie es eigentlich sein sollte und wie es war in den ersten Rennen. Das ist ja so. Die haben ja kaum Upgrades gebracht bis jetzt. Also es ist ja nicht so, dass die da irgendwas falsch gemacht hätten. Es ist eigentlich das gleiche Auto, was am Anfang sehr stark ausgesehen hat. Also die haben sich da selber ein bisschen verwirrt und müssen jetzt da aus dieser Nummer wieder rauskommen.
McLaren, die verwirren sich gar nicht. Die sind überall konstant gut. Die haben jetzt schon doppelt so viele Punkte wie der Zweite. Also das Ding, würde ich schon mal sagen, ist jetzt durch. Mhm. In der WM-Wertung hat sich ein bisschen was verschoben, weil Lando Norris die letzten 2 Rennen Punkte aufgeholt hat. Es sind nur 3 Punkte Abstand. Also die 2, da wird es immer enger. Also irgendwann kommt es zum Hahnkampf an der Spitze, oder? Ja,
auf jeden Fall. Wobei man jetzt sagen muss, ich glaube nicht, dass Piastri jetzt groß darunter leidet unter den letzten 2 Rennen. Ich meine, in Imola wusste, das war der Strategie geschuldet.
Aber die Pace war auch dort von Norris gut, gell?
War gut, aber im Training stand halt Piastri vorne, da hat er einen Fehler am Start gemacht, der sicher nicht wieder passieren wird. Also der, glaube ich, ist jetzt da mental keiner, wo es rauf und runter geht. Mhm. Norris ist jetzt sicher gefestigt, aber jetzt kommen wieder normale Rennstrecken und da war zum Schluss eigentlich der Piastri immer der Schnellere. Barcelona wird sicher ein wichtiges Rennen für beide, einfach mal zu zeigen, wer ist wie drauf, hält dieser gute Trend vom Norris an. Aber ich sehe das genauso wie du. Irgendwann wird es da mal zum direkten Zweikampf kommen auf der Rennstrecke. Und wie gesagt, da kann man dann nicht mehr viel mit Stallregie machen, weil wenn die beiden da weit vor dem Feld, jetzt auch in der, ich meine jetzt auch in der Punktewertung, liegen, kann man nicht den einen einbremsen und sagen, jetzt ist der Sieg fürs Team wichtiger, denn die Konstrukteurswertung ist eigentlich schon durch. Ja.
Ein Mann, der ist nur 25 Punkte zurück. Das ist auch bei Christian Horner, der hatte das auch am Sonntag zu uns noch gesagt. Ziemlich optimistisch, weil man hat jetzt schon ein Drittel der Saison hinter sich, aber es sind noch 16 Rennen, 25 Punkte, ein Sieg für Max Verstappen, Rückstand. Also der hofft natürlich, dass es zwischen den zwei mal enger oder kracht, kann man ja sagen. Glaubst du, Red Bull ist noch, oder Max Verstappen ist voll im WM-Kampf oder muss er schon darauf hoffen, dass sie sich in die Kiste fahren?
Nee, ich glaube, er ist schon noch voll im WM-Kampf, weil er eben als Einzelkämpfer gewisse Vorteile hat. McLaren muss hin und wieder vielleicht Rücksichten nehmen, eben auf ihre beiden Fahrer, die ja beide das gleiche Recht auf den WM-Titel haben. Da kann man jetzt noch nicht sagen, wir setzen alle Karten auf den oder den. Das geht nicht bei 3 Punkten Unterschied. Solange die eng beieinander bleiben, ist es das Beste für Verstappen, was passieren kann. Ja, weil dann ist McLaren hin und wieder strategisch in der Zwickmühle. Und vielleicht nehmen sie sich auch Punkte weg, wie du schon gesagt hast. Also sie sehen voll im WM-Kampf und er macht eben auch die wichtigen Punkte. Ich sage dir eins, diese 12 Punkte in Monaco sind teilweise wichtiger wie die 25 Punkte in Imola.
Ja.
Weil eben, auch wenn es mal nicht so gut läuft, holt er eben noch immer das Maximum dabei raus.
Ja, er ist wahrscheinlich momentan, oder nicht wahrscheinlich, ja. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, der beste Fahrer im Feld. Er macht so wenig Fehler, er holt das Maximum raus. Auch jetzt hier hat er gesagt, ja eigentlich, ich hatte nicht die Pace der ersten drei. Trotzdem, er fährt immer mal vorne rein. Und Red Bull scheint auch was zu gefunden zu haben. Also er ist nicht mehr ganz so, sag ich mal, sauer, ja, wie sich das Auto anfühlt. Und jetzt kommt ja mit der Frontflügelregel etwas, was vielleicht Red Bull helfen könnte und Barcelona ist eh eine Strecke, die dem Auto besser schmecken sollte jetzt wieder.
Ja, ich setze da eher auf die Rennstrecke. Ich glaube, vergesst mal erstmal diesen Frontflügel. Da wird Red Bull stark sein. Das ist eben schnelle Kurven. Und die paar langsamen, die tun jetzt nicht so weh, dem Red Bull. Da wird er wahrscheinlich auf Augenhöhe mit den McLaren fahren, die wieder unter Druck setzen. Ich glaube nicht, dass jetzt Ferrari plötzlich da auf so einer Rennstrecke ganz vorne mitfährt. Also die kann er vielleicht dann, die werden wahrscheinlich hinter ihm sein, der Mercedes.
Mal schauen. Harte Reifen könnte
vielleicht sein, ja. Aber wie gesagt, das, was bei Red Bull halt immer noch ein bisschen komisch ist, ist, sie bauen zu viel am Auto rum. Und man fragt sich ja wirklich, okay, Monaco, die Strecke wird immer schneller, man muss da schon ein bisschen mitgehen mit der Strecke, aber er hat ein gutes erstes Training, was ganz, ganz selten vorkommt bei Red Bull. Ja, im zweiten Training nirgendwo, nur noch untersteuern, weil sie wieder irgendwas umgebaut hatten. Drittes Training, wieder klasse, da haben wir alle gedacht, der könnte auf die Pole Position fahren. Qualifying, wieder Probleme. Auch da wieder Feintuning und dann geht schon wieder verloren. Plötzlich im zweiten Sektor kein Grip. Also der Red Bull ist nach wie vor ein Auto, ein sehr, sehr schmales Fenster hat. Und das ist die Überlegenheit des McLaren. Der McLaren hat ein breiteres Fenster, egal ob es warm oder kalt, schnell oder langsam ist. Der ist immer irgendwo vorne dabei, auf gewissen Strecken eigentlich haushoch überlegen.
Und jetzt kommen wir zu der Frontflügelregel. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass sich da viel ändern wird. Andrea Stella ist da auch deiner Meinung, auch Christian Horner. Jemand, der ganz anderer Meinung ist, ist Frédéric Vasseur. Was glaubst du, wer wird sich da durchsetzen?
Ja, man muss bei dieser Regel ja aufpassen. Es ist ja nicht so, dass sich die Flügel, wenn die Autos mal fahren, nicht mehr bewegen dürfen. Die werden sich vielleicht unter Umständen genauso bewegen wie jetzt. Es geht ja nur darum, diesen Test zu bestehen, der jetzt um 25% strenger ist. Ja? Und wenn man aber dann trotzdem durch geschicktes Laminieren, wie auch immer, Kohlefaserlagen, das sind ja alles, ist ja alles hochwissenschaftlich, wenn man das schafft, diesen Test zu bestehen, aber dann ab der Grenze, wo es dann wichtig wird, und das sind ja viel, viel höhere Lasten als das, was im Stand angewendet wird, dann trotzdem sich der Flügel wieder so viel biegt wie jetzt, dann bleibt alles beim Alten. Und ich habe so das Gefühl, dass McLaren das kann. Dass die genau wissen, wir werden den Test bestehen, obwohl der härter ist. Und wir werden im Rennen den Flügel genauso verbiegen oder im Rennbetrieb wie vorher auch. Und Vasseur setzt ja darauf, Wir waren schon letztes Jahr die Konservativsten beim Verbiegen, waren die Letzten, die es dann so einigermaßen auf die Reihe gekriegt haben. Deswegen auch die gute zweite Saisonhälfte. Und jetzt waren wir wieder die Konservativsten. Und dann müssen wir eigentlich relativ zu den anderen, die da ein bisschen mehr am Limit waren, müssten wir gewinnen. Das mag gegenüber dem einen oder dem anderen Team stimmen. Aber ich glaube nicht bei McLaren. Die wissen genau, was sie tun. Die haben sie auch nicht groß bei der Verschärfung der Heckflügelregelung. War denen eigentlich egal. Nichts passiert.
Die fahren einfach weiterhin ihren Stiefel darunter. Deshalb dein Ausblick auch, McLaren gegen Red Bull an der Spitze und dahinter ist es relativ offen. Ja. Williams bleibt die Top 5, in den Top 5?
Ja, auf jeden Fall. Williams, da ist jetzt interessant, die hatten ja eigentlich kaum Upgrades bis jetzt.
Ja.
Ich habe James Wallace gesagt, warum wird das Auto mal besser? Er sagt, wir hatten eins. Es fiel nur wenigen auf. Das war in Suzuka ein neuer Frontflügel und da waren sie noch gar nicht so gut in Suzuka. Aber dann haben sie gemerkt, mit diesem neuen Frontflügel von Suzuka können sie das Auto mechanisch, haben sie viel mehr Möglichkeiten, das Auto mechanisch abzustimmen. Das heißt also, sie haben jetzt mehr mechanischen Grip. Ich gehe mal davon aus, sie können ein bisschen höher fahren, mehr Federweg. Das hilft ihnen dann in den langsamen Kurven, wo sie früher ja schlecht waren. Jetzt haben sie auch die langsamen Kurven so einigermaßen im Griff. In den schnellen waren sie eh immer gut. Und der Frontflügel war quasi die Voraussetzung dafür. Jetzt kommt die neue Frontflügelregelung. Mal schauen, ob sie das jetzt irgendwie berührt oder auch nicht. Weil da müssen sie reagieren. Und ganz klar ist, das ist im Moment die Nummer 5. Auch wenn der Racing Bulls oder Toro Rosso da jetzt ein gutes Wochenende hatte. Das ist ein Auto, das sehr, sehr gutmütig ist. Das hat das Team wirklich gut gemacht. Die haben gesehen, wir haben zwei junge Fahrer. Die brauchen Vertrauen ins Auto. Ob da jetzt noch ein paar Punkte Abtrieb oben drauf kommt, das bringt uns gar nichts, wenn das Auto dann schwerer zu fahren ist. Lieber die paar Punkte Abtrieb weniger, aber ein stabiles, berechenbares Auto, das bringt unseren Jungs was. Und ist ja auch so. Der Hatscha ist jetzt eine feste Bank für die Top 10 in der Qualifikation und inzwischen auch für Punkte.
Also der soll hoffen, dass er die Saison noch bei denen zu Ende fahren darf.
Absolut.
Wir haben einen Red Bull gezogen.
Man sieht ja, dass der Red Bull immer noch eine Wundertüte ist. Und Tsunoda leidet da ein bisschen drunter. Es gibt Trainings, da ist der Tsunoda innerhalb von einem Zehntel mit Verstappen. Das gab es schon seit 5 Jahren nicht mehr. Ja, und dann wieder ist er 6 Zehntel weg, wie in der Qualifikation. Also im Q2, da konnte man sie ja noch miteinander vergleichen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt Hatscha oder Lawson wäre, Ich würde betteln gehen beim Doktor und sagen, lass uns lieber da in dem Team, wo wir jetzt sind.
Betteln ist ein gutes Stichwort. Gestern haben wir auch gebettelt, als wir heimgefahren sind, dass der Gotthardtunnel frei ist. Hatten wir Glück, Schmidi. Mhm. Ich glaube, das war wirklich trotzdem ein geiles Wochenende. Oder was heißt trotzdem, das streichen wir jetzt einfach. Mhm. Ist die Atmosphäre dort ist ein Wahnsinn. Jetzt kommt Barcelona, ist so ein bisschen dann
Antiklimax. Ja, genau. Ja, also mein Barcelona... Es wird zwar voll sein, aber es ist irgendwie, die Strecke ist mir zu künstlich. Die hatte nie Atmosphäre von Anfang an. Ich keine Ahnung, weiß nicht warum. Es fehlt da vom Umfeld her. Es gibt meiner Ansicht nach keine Stellen, die einen da irgendwie rausreißen. Auch wenn diese Kurve 3 ist, sicher beeindruckend, wie die da durchheizen. Aber es ist irgendwie eine Strecke für mich ohne großes Gesicht.
Aber Schmidi, unser Gesicht, der wird trotzdem in Barcelona vor Ort sein. Ja, wir wollen von euch wissen, wie fandet ihr denn das Rennen in Monte Carlo? Glaubt ihr, Monaco soll im Kalender bleiben? Ihr habt jetzt unsere Meinung gehört, wir sind ganz klar dafür. Und gebt uns doch mal eure Einschätzung zu den spannendsten Themen im Fahrerfeld. Glaubt ihr, dass bei McLaren weiterhin die Ruhe bleibt oder dass es jetzt bald mal krachen könnte und Max Verstappen davon profitieren könnte? Schreibt das alles in die Kommentare. Dann gibt es wieder Formel Schmidt am nächsten Wochenende. Wir freuen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Servus.